Hans, Flugmodus an.
Fluchmodus.
Fluchmodus kommt auch gleich noch.
Ja, aber Fluchmodus.
Mit Flugmodus fangen wir an.
Ja, gut.
Wir haben ja hier unsere Mobiltelefone auf dem Tisch liegen, direkt neben dem Mikrofon.
Ja.
Es gibt dann immer so komische Geräusche, wenn man dann den Flugmodus nicht anhat.
Ja, wenn man im Fluchmodus ist, gibt es auch komische Geräusche.
Stimmt. Gucken wir mal, wo wir heute fluchen müssen.
Es also, war eine kurze Woche.
Naja, die Tagebuchwoche fängt ja an nach dem letzten Tagebuch.
Ja.
Also Freitagabend fängt ja dann der Wochenrückblick an. Dann hatten wir Berliner ein langes Wochenende. Da habe ich auch, also es gab zwei Fehler im letzten Regierungstagebuch. Mein Fehler war, dass ich gesagt habe, dass in Berlin und noch anderen Ländern ein Feiertag ist. Was richtig ist, technisch gesehen, aber nicht in anderen Bundesländern. Also nur in Berlin ist der Frauentag ein Feiertag.
Ja.
Ich war etwas verwirrt, weil im Kalender Gedenk- und Feiertage alle aufgezählt waren. Ja. Sorry for that.
Ja.
Was hast du gemacht am Frauentag? Gekämpft, denke ich mal, ne?
Ja, gearbeitet.
Gearbeitet.
Gearbeitet. Tatsächlich habe ich gearbeitet. Unter anderem ein Interview geführt. Aber nicht für diese Plattform hier, deswegen. Nein, ja, ich
Tilo aus dem Hintergrund, was?
Was? Ja. Ja, es ist so. Ich bin ja ein freier Journalist und die Freiheit wird auch dadurch gewährleistet, dass man sich nicht von einer Redaktion alleine abhängig macht.
Ja, ist auch gut so.
Ja, finde ich auch.
Wer auch nicht nur von uns abhängig ist, aber auf unserem Kanal veröffentlicht, ist Wolfgang W. Schmidt.
Ja, Junior.
Ja, Junior?
Ja, ja.
Stimmt, Wolfgang W. Schmidt Junior.
Ja.
Der hatte neue Politikanalyse ist draußen seit Sonntag.
Er hat viele Fans, viele Freunde und zwar völlig zu Recht, weil er hat wirklich einen sehr eigenen Stil und eine sehr eigene Fähigkeit, Interviews zu analysieren.
Genau. Er hat analysiert die Interviews mit Robert Habeck und Tim Höttges.
Mhm.
Auch mal aus einer etwas anderen Sicht das Tim Höttges-Interview. Also viele haben es ja aus der Bürgerrechts- und Datenschutzperspektive geguckt. Die besonders gruselig war in dem Interview mit Höttges. Allerdings hat er sich mehr darauf konzentriert, quasi das Weltbild eines CEOs, also eines Vorstandsvorsitzenden.
Ja.
Interessant, auf jeden Fall. Gucken.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Ja, ich fand interessant, eigentlich die stärkste Passage.
Ich habe es noch gar nicht zu Ende geguckt.
Aha. Du kriegst heute den Ehrlichkeitspreis, den Paul-Ehrlich-Preis. Interessant fand ich seine Anmerkung zu Habeck, weil das, was Habeck ja viel mit einer gewissen Suffisanz angekreidet wird, dass er beim Thema Assange eine Weile gebraucht hat, bis er gesagt hat, fordere die Freilassung.
Mhm. Da haben sich ja die Konservativen drauf gestürzt, so nach dem Motto, der Wanke, wenn das der Kanzler wird, der innerhalb von 10 Sekunden seine Meinung ändert, das war so der O-Ton der Konservativen zu der
Szene. Genau, und es gibt eine bestimmte Form von linker Kritik, die das ähnlich aussieht, sieht, ganz anders, aber ähnlich in der Bewertung. Und da hat Wolfgang gesagt, nee, das war eigentlich insofern interessant, weil wir konnten da vor der Kamera einem Mann beim Denken und beim sich Positionieren zugucken. Mhm. Also einen Moment politischer Ehrlichkeit erleben, der etwas Kostbares ist, weil es eben tatsächlich selten so stattfindet. Und ich finde, das ist mindestens eine akzeptable, ernstzunehmende Analyseform.
Ja.
Das stimmt.
Das ist auch schon mal mehr, als die Konservativen in unseren Interviews abliefern.
Ja.
Über die Frage nachzudenken.
Ja.
Und nicht nur den letzten Sprechzettel dazu rauszukramen.
Ja, und jeder, der selber mal Entscheidungen getroffen hat innerhalb kurzer Zeit, weiß, wie das so ist. Da stehen mindestens zwei Möglichkeiten nebeneinander, gegeneinander, manchmal sind es sogar drei oder vier. Und dann muss man innen drin abwägen und das passiert eben, wenn man tatsächlich denkt und nachdenkt, dann passiert es nicht in der Zehntelsekunde, sondern Denken braucht Zeit. Und ich persönlich finde es auch gut, wenn Politiker sich tatsächlich diese Zeit nehmen. So.
Also auch aus der Perspektive sehenswert Politikanalyse Nummer 16. Dann ging es weiter. Am Montag war ja keine PKs, weil Feiertag in Berlin.
Ja.
Ist die jetzt 10. März verwandt? Ne, 8. war am Montag, 9. Dienstag war da nix. Da war die Hans-Jessen-Show nicht.
Richtig.
Wieso war denn die Hans-Jessen-Show nicht letzte Woche?
Ach, das hatten wir ja vorab erklärt gehabt, aber wir können es gerne nochmal sagen. Wir hatten gesagt, als wir mit diesem kleinen Format angefangen haben, wir machen erstmal wöchentlich, auch um es ein bisschen zu etablieren. Und wenn es etabliert ist, wenn also sozusagen genügend Leute wissen, aha, das gibt es, dann gehen wir in etwas anderen Rhythmus rein. Und der hat jetzt angefangen, also es kommt jetzt zweiwöchentlich. Und das hat schon den Hintergrund, dass ja andere Formate eben wie das Regierungstagebuch wieder regelmäßiger kommen, wie die Politikanalyse, wie auch der Blätterwald wird sich demnächst wieder rauschend öffnen, wie häufiger längere Interviews. Das sind einfach Formate, das braucht alles Produktionszeit, braucht Vorbereitungszeit und selbst so eine Geschichte wie diese Hans-Jessen-Show, das ist ja nicht einfach so, dass ich mich da abends hinsetze und dann die gefühlte Stunde, die manchmal ein bisschen mehr als 60 Minuten hat, runtergerattert wird, sondern da ist für dich Vorbereitung dabei, da ist für Thilo, den Redaktionspraktikanten, 1 bis 2 Tage einfach Vorbereitung mit dabei, weil der muss die Meldungen sichten, der führt Vorgespräche und so weiter. Es ist einfach eine Menge Produktionsaufwand. Und wenn man das alles zusammenpackt, diese verschiedenen Formate, dann kommst du dahin, man kann nicht alles machen.
Genau, deswegen ist es jetzt alle 14 Tage die Hans-Jessen-Show, also kommenden Dienstag wieder.
Ja, kommenden Dienstag wieder und wie immer sind wir sehr interessiert an Meldungen von Menschen, ganz besonders gerne auch weiblichen Menschen und nicht nur weiblichen, sondern Menschen jeglicher Art, wie immer sie sich definieren, mit Themen, über die ihr gerne sprechen wollt, was berichten wollt, was fragen wollt, was zur Diskussion oder zur Kritik stellen wollt, das ist der Ansatz. Also ich sitze hier nicht sozusagen als Welterklärer oder Oberlehrer, sondern einer, der...
Nicht?
Nö.
Aber das war's, als sie weiter.
Das unterscheidet dieses Format von manch anderen, die es in dieser Online-Welt auch gibt. Sondern als einen, der gerne zuhört und mit euch drüber redet, wenn ihr drüber reden wollt.
Jetzt kommt im Chat wieder die Frage, wer wir sind. Also, so, wenn man auf YouTube einen Live-Chat, einen Livestream startet, dann klicken auch immer Leute rein.
Ja.
Ich bin Alex Theiler, der Producer von Jung und Naiv.
Ja.
Und du bist?
Hans Jessen, ein lang gedienter Journalist, der früher in ganz verschiedenen Medien, vor allem bei den öffentlich-rechtlichen, Politikjournalismus gemacht hat und der jetzt als freier Journalist teilweise hier in diesem Jung und Naiv Imperium ein bisschen mitarbeitet und ansonsten auch für Printmedien arbeitet. So. Thilo sagt immer, ich sei der freie Radikale in dieser Redaktion.
Gut, dann ging es am Mittwoch dann weiter mit 2 Pressekonferenzen. Die erste war sehr interessant und zwar Zwischenbericht zum Wirecard-Untersuchungsausschuss.
Ja.
Florian Tonka von der FDP, Fabio De Masi von den Linken und Daniel Bayas von Bündnis 90 Die Grünen. Mhm. Also die Oppositionsparteien haben mal eine Zwischenbilanz zum Wirecard-Untersuchungsausschuss abgeliefert in der BPK. Die war sehr beliebt, die PK.
Zu Recht.
Zu Recht.
Weil?
Weil?
Ja, jetzt bist du dran.
Naja, weil normalerweise sind ja alle im Verteidigungsmodus in der Bundespressekonferenz. Ja, also zumindest was die Regierungspressekonferenzen sind oder Regierungsmitglieder. Diesmal waren es ja einfache Abgeordnete, die halt über ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss berichten.
Ja, ja, und es waren vor allem Abgeordnete der Opposition, die von daher nicht so sehr im Verteidigung, sondern eher im Modus Attacke sind. Ja. Und das ist natürlich produktiver sozusagen, wenn man an Antworten interessiert ist oder an Finger in Wunden legen, als wenn da die Sprecher der Verteidigung und nicht nur des Verteidigungsministeriums oben auf der Bank sitzen.
Genau. Also zum Thema Wirecard haben wir auch vor 2 Wochen ein längeres Interview mit Fabio De Masi geführt. Sehr interessant und die brennendste Frage außerdem, wo sind da die Beschuldigten, ist die Frage, wer denn jetzt alles aus Regierungskreisen wann die Augen zugemacht hat und warum vor allen Dingen. Ne? Ja. Also das Warum war, weil man auch mal einen großen Player haben wollte.
Ja. Also dazu muss man wissen, die Architektur, sage ich mal, oder die Dramaturgie solcher Untersuchungsausschüsse, die ähnelt einer Spirale, die von außen nach innen geht. Mhm. Das heißt, zu Beginn der Anhörungen werden, na, ich sag mal, die nicht ganz so wichtigen Player gehört und eingeladen, so die Randfiguren. Und die wirklich wichtigen Zeugen, Untersuchungsausschüsse laden ja Zeugen, die wirklich wichtigen Zeugen, die zentralen Figuren, die kommen ganz zum Schluss dran, der Beweisaufnahme. Das bedeutet, alle warten jetzt darauf, dass Olaf Scholz als Finanzminister da auftritt, dass sein Staatssekretär Jörg Kukis da auftritt, dass die Kanzlerin da vielleicht auftritt. Also das wird nochmal so richtig spannend. Und die ganze Untersuchungsarbeit, das Ansammeln von Indizien und Beweisen, sozusagen aus Sicht der Untersuchenden, läuft auf dieses Ziel hinzu.
Ja.
Und das wird nochmal richtig spannend.
Eine Sache, die in der Pressekonferenz aufkam als Fakt, ist, dass wir haben ja im Moment eine Pandemie. Mhm. Deswegen können unter den Untersuchungsausschüssen dann nicht so viele Journalisten anwesend sein, wie da normalerweise anwesend sind.
Stimmt.
Deswegen steht die Frage im Raum, warum wird das dann nicht übertragen, also gestreamt, damit eben eine breitere Öffentlichkeit sich dort informieren kann. Und es wurde gemunkelt auf der Bank bei der Pressekonferenz, dass genau die großen Fische, die dann irgendwann mal kommen, natürlich kein Interesse daran haben. Also wenn man jetzt quasi schon einen Livestream machen würde, dann müsste man das dann ja auch machen, wenn Scholz und Merkel da sind.
Ja. Ja, das stimmt.
Also da ist noch so ein Hebel, wo man vielleicht so ein bisschen mehr Öffentlichkeit herstellen könnte.
Ja, wobei auch dieser Hebel hat einen Sperrriegel. Ich habe ja auch in so ein paar Untersuchungsausschüssen gesessen.
Ich fantasiere von einer optimalen.
Ja. Nein, es gibt auch immer die Möglichkeit, bestimmte Anhörungsteile dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Wenn es also dann um geheime Dinge gibt, es gibt das Recht auf Geheimnisse, auch im Regierungshandeln.
Ja.
Also es kann dann sein, dass dann, wenn es so richtig spannend werden würde, dass dann selbst bei einem Livestream dann über 3 Stunden das Pausenbild eingeblendet werden müsste, weil alle draußen sein müssen, auch die Kameras, auch die ansonsten Zuhörenden.
Ja, aber dann ist das dann halt so.
Das ist
dann also so. In der Bundespressekonferenz sind die Übertragungen ja auch öffentlich.
Ja.
Und trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass die Leute vorne unter 3 gehen, nennt man das dann.
Ja. Ja,
also in irgendeinem Paragraph in der Satzung der Bundespressekonferenz ist dann in Absatz 3 festgelegt, wie vertrauliche Aussagen gehandhabt werden. Deswegen nennt man das unter 3 gehen.
Ja.
Und da müssen dann die Kameras weggedreht werden und ein Störton geht auf die Tonspur.
Ja, das stimmt.
Ja, also das nur weil sein kann, dass man da unter 3 geht, das darf ja dann kein Grund sein, dass man die nicht unter 3, also unter 1 Aussagen dort nicht öffentlich zugänglich macht.
Ich wäre sehr dafür, auch die Anhörungen in diesen Untersuchungsausschüssen live zu streamen. Also ich bin da immer gerne, wirklich gerne hingegangen. Ich habe früher auch gerne Prozessberichterstattung gemacht aus Gerichtsverfahren, weil man lernt unendlich viel in so ganz langsamen Prozessen, wo man denkt, warum geht das jetzt so langsam und warum muss der oder die hier mitkommen und so weiter. Und am Ende dient es dann doch, wenn es gut gemacht wird, der Wahrheitsfindung, ein Stück weit jedenfalls. Deswegen bin ich sehr dafür.
Genau, also die Fragen, die wir gestellt haben bei der Pressekonferenz, war einmal zur Einzeltätertheorie. Mhm. Also ne, war das dann alles nur der eine da oder eben nicht? Das ist ja immer sehr beliebt, ne, wenn es dann so einen Skandal gibt, dass man dann einen raussucht, hier der war's, den hängt man dann und alle anderen sind sauber raus. Und warum gibt es denn keinen Untersuchungsausschuss in Bayern? Mhm.
Weil Wirecard war ja ein Unternehmen, das in München ansässig war. Monaco, wie der Italiener sagt. München. Und auch bei den Menschen, die noch zu Lebzeiten des Unternehmens sich als Lobbyisten vor und hinter den Kulissen dafür eingesetzt haben, dass dieses Unternehmen auf dem Markt tätig sein kann, auch international, waren dann doch eine ganze Reihe von prominenten bayerischen Namen aus der Landespolitik.
Auch sehr viele prominente Politiker aus dem nachrichtendienstlichen Bereich.
Auch das. Ja.
Gut, soviel zur Wirecard-PK. Ja. Also sowohl die PK als auch das Interview mit Fabio De Masi alleine sehr sehenswert. Wenn man gar nicht weiß, worum es da geht bei Wirecard, dann erst das Interview mit Fabio De Masi gucken. Und am selben Tag, also am Mittwoch, Regierungspressekonferenz, die hat von uns den Namen Schutzriegel bekommen.
Warum eigentlich?
Das ist diese Notbremse, die jetzt in die Lockerungen eingezogen wird. Stimmt. Die wurde dort als Schutzriegel bezeichnet.
Richtig.
Also die Kanzlerin sagt da ja Notbremse zu.
Ja.
Aber auf der PK fiel eben auch das Wort Schutzriegel.
Ja, ja. Also die Inzidenz. Ab welcher Inzidenz ist Schluss mit lustig, beziehungsweise Schluss mit Lockerung?
Ja.
Von der Lockerung zurück zum Lockdown. Lockerungstalk. Na gut, der Schutzriegel, die Inzidenz ist ja sozusagen, wird immer größer in der Zahl. Am Anfang war das mal 50, dann sind wir gelandet bei 100 Inzidenz, ab wo es rückgängig gemacht werden muss. Und jetzt hat dann, und das war ein Thema, das Land Brandenburg,
Brandenburg
hat erklärt, also ein paar Tage nachdem diese Ministerpräsidenten- und Kanzlerinnenkonferenz gesagt wird, also Notbremse bei 100er Inzidenz, haben die für sich beschlossen, ja, bei 100 gucken wir zwar schon mal hin, aber richtig rückgängig machen wir es erst bei 200.
Ja.
Und da haben wir dann auch Regierungssprecher Seibert gefragt, wie die Kanzlerin das eigentlich findet, die ja eigentlich für, muss man schon mal sagen, für frühere Schutzregeln und Notbremsen ist, wie die das findet, wenn sozusagen eine so mühsam gefundene Linie dann auch noch innerhalb von ein paar Tagen gekippt wird. Da war er sehr schmallippig. Das ist bei Seibert immer Anzeichen dafür.
Ein gutes Anzeichen bei Seibert ist auch immer, wenn er am Mikrofon rumspielt.
Ja. Es ist ein Anzeichen dafür, dass er was sagen könnte und also vielleicht sogar auch gern sagen wollte, aber sich jetzt irgendwie auf die Lippe beißen muss. Er ist ja Sprecher der Gesamtregierung, um da nicht irgendwie was zu sagen, wo dann Teile der Gesamtregierung sagen würden, das hättest du jetzt aber nicht sagen dürfen.
Aber eigentlich kann man das auch gar nicht kritisieren. Also wenn die Bundesregierung, alle Virologen sagen, 10 wäre ein schöner Wert und 50 wäre eigentlich die absolute Notbremse quasi. Ja? Also eigentlich 10, unter 10 ist Optimalzustand, wo man dann auch über Lockerungen nachdenken könnte. Bis bis 35 muss man aufpassen und bei 50 muss man dann eigentlich schon wieder.
Aber allerspätestens.
Allerspätestens,
die
ja.
Tür zumachen.
Und wenn dann die Bundesregierung sagt, ja, wir machen hier mal so einen Plan, weil die Leute wollen unbedingt einen Lockerungsplan haben und dann machen wir einen Lockerungsplan, wo alle Virologen so machen, also nicht alle, gibt ja auch immer Leute, die noch Bücher verkaufen wollen. Genau. Und dann kommen halt die Brandenburger und sagen halt einfach 200. Also ja, ich sag mal, das ist jetzt auch nicht weniger fundiert als die 100, die da vorher reingeschrieben wurden.
Naja, na gut. Das ist ein
aber
bisschen...
Aber definitiv weiter weg von
also
der...
Also pass mal auf. Ich mach mal einen ich mach ja gerne Vergleiche.
Achso, Zwischenfrage aus dem Chat, wofür die Fernbedienung ist. Da hinten läuft ein Bildschirm, wo ich eure Chatfragen
wo
sehe.
Läuft er denn? Achso. Wo läuft er denn hin? Ich mach mal einen Vergleich, weil ich ja gerne Vergleiche mache.
Ja.
Wenn man sagt, Autofahren Promille... Eigentlich wäre 0,3 Promille das höchste der Gefühle. Ideal ist natürlich immer 0,0. 0,3 Promille wäre, sollte man aufhören, weil da fängt schon die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit an. Dann sagen andere, und vielleicht hat da sozusagen die Brauerindustrie oder so, dass die Alkohollobby spielt ein bisschen mit, sagt, na ja, komm, 0,8 geht auch noch, gut. Dann sagen andere 0,8, na gut, machen wir mal 0,8 als Grenze. Dann kommen, und dann kommt jemand und sagt, ja, aber wir finden bei uns, also zum Beispiel, lass uns mal sagen, in einem Bundesland, wo man viel mit Alkoholkonsum Erfahrung hat, wir machen das bei uns mit 1,6. Wir gucken bei 0,8 schon mal hin, aber 1,6 ist dann die Grenze. Und dann kommt jemand und sagt, 1,6, ich finde 2,0. Da kannst du jetzt natürlich sagen, 1,6 ist schon Gaga, aber 2,0 ist noch viel mehr Gaga. Ja, da fahren die Leute ja nur noch Auto, weil sie nicht mehr zu Fuß gehen könnten. So, und deswegen, es gibt noch Abstufungen des Unsinns. Und
oder Steigerung, meinst du?
Steigerung, ja. Und ich glaube, diese 200er-Inzidenz in Brandenburg ist eine solche maximale Steigerung. Und jetzt, ich glaube, wenn Herr Seibert etwas hätte sagen können, was er aber, wo er sich eher auf die Zunge gebissen hätte, wir haben ja auch so ein bisschen recherchiert und uns mal in Brandenburg erkundigt, wie kam es eigentlich dazu, dass, obwohl ursprünglich in der brandenburgischen Verordnung auch mal diese 100er-Inzidenz drin stand, auf die man sich geeinigt hatte, da gab es zarte Hinweise, dass die Kultusministerin in Brandenburg, die also für Schulen zuständig ist, die hat ja das Versprechen abgegeben, dass die Schulen geöffnet werden sollten. Und wenn jetzt die Inzidenz bei 100 ist, die sind ja manchmal relativ schnell erreicht, dann hätten die auf einmal die Schulen dicht machen müssen. Und deswegen, so sagen gut informierte Quellen aus Brandenburg, hat die Kultusministerin energisch darauf gedrungen, dass nicht die 100 aus der Vorlage reingeschrieben wurde, sondern es bei 200 dann gelandet ist. Womit dann eben die Schulen länger aufbleiben können. Das haben wir so gehört aus Brandenburg.
Und aus gut informierten
Kreisen. Kreisen. Ja. Ja, so ist das in Wahlkampf.
Das ist dann unter zwei. Ne? Also unter eins wäre, du könntest jetzt sagen, wo du es her hast.
Ja.
Unter drei ist, du dürftest gar nicht drüber reden. Und unter zwei ist, du darfst drüber reden, darfst aber nicht sagen, wo du es her hast.
Ja. Das ist unter zwei. Und wer will, kann ja auch die Person der Kultusministerin, der Schulministerin in Brandenburg mal googeln und wird dann auch auf interessante persönliche Persönlichkeitsinformationen.
So viel dazu, wie der Titel Schutzriegel auf das Thumbnail, also das Vorschaubild der Regierungspressekonferenz vom Mittwoch gekommen ist. Wir hatten dann natürlich auch Fragen. Einmal gibt es ein neues Tierschutzgesetz.
Ja.
Da hatten wir die Frage, warum eigentlich nicht schon viel früher? Also die Frage fällt dann natürlich gerade den Sprechern immer sehr schwer zu beantworten. Und wenn man jetzt neue Kontrollen will, hat man denn dann auch neue Kontrolleure? Also stattet man dann die Kontrollstellen mit entsprechenden Mitteln aus, sodass das Ziel dann auch erreicht werden kann, was man da durchsetzen will?
Mhm. Melde gehorsamst das Nein.
Genau.
Ja.
Dann war Thema der digitale Impfpass. Also warum will man das? Warum soll IBM das machen? Und wie soll da die Anonymisierung funktionieren? Und was hat das also überhaupt mit Blockchain zu tun?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Ja, gab mehr Geld. Denn wir, ja, so. Wenn wir mal Blockchain draufschreiben, gibt es mehr Geld.
Verstehe.
Ja. Ja. Das ist so ähnlich wie Bitcoin. Gut, dann ging es weiter mit Arbeitsschutz. Was hat Thilo da gefragt? Egal. Guck. Ne? Kann ich jetzt aus der Frage nicht mehr ableiten.
Und du hast gesagt, du hättest dich heute vorbereitet.
Ja, habe ich doch. Ich habe die, so. Ich hab alle Fragen, die gestellt wurden, hier vorliegen. Jetzt habe ich alle, ne?
Ja.
Ja. Ich will ja auch nicht alles, ich will ja auch nicht alles spoilern, man kann die Sachen ja auch selber gucken.
Ja, geschickter Move. Ja, ja,
also
ja,
wenn
ja,
euch Arbeitsschutz interessiert, dann guckt euch die Regierungspressekonferenz vom Mittwoch an.
Ja, dann schützt euch vor Arbeit.
Genau. Dann gucke ich mal kurz in den Chat. Also, hat jemand die Notbremse mit einer steinernen Wand, gegen die man mit 160 brettert, ja, geschrieben? Ja,
das ist das auch. Das
passt
ist
sehr
auch,
gut.
Ja, ja. Passt sehr gut. Ja, ja. Ja, natürlich. Gut, man kann sagen, vor steinernen Wänden sollte man nicht schneller als 20 fahren. Dann hat man noch eine Chance, das zu überleben. Aber andere finden 160 okay.
Ja. Ja, schön. Ja. Gut, am Donnerstag war dann Klaus Weselski oder Klaus Weselski bei uns im... Klaus Weselski. Ah. Weselskis Klaus, wie man sagt. uns im Studio.
Ja.
Der Chef der GDL, ein Gewerkschaftsführer alter Schule, ja, der scheut sich dann auch nicht davor, mal alle Bahnen kurz stehen zu lassen in Deutschland, wo natürlich dann die Bahnreisenden immer ganz aufgebracht sind, so wie das bei Streiks immer so ist. Ne?
Ja, also
es wird gestreikt.
Ja.
Ja, Streiken tut ja nur weh, wenn die Dienstleistung, die dann eigentlich die Leute brauchen, dann in dem Moment nicht da ist.
Was
und dann
ja
regen
schon
sich dann immer alle darüber auf, dass diese Dienstleistung gerade nicht da ist, ohne vielleicht mal einen Schritt weiter zu denken und warum mussten die überhaupt streiken? Also warum müssen die dieses Mittel wählen? Das machen die ja nicht gerne. Ne? Also
ach, manche schon. Nein, dass es wehtut, erklärt sich ja eigentlich schon aus dem Wort an sich. Nicht?
Mhm.
Streik.
Das was? Entschuldigung nochmal.
Dass es wehtut,
ja,
erklärt sich aus der Bezeichnung, aus dem Wort Streik schon mal an sich.
Ja, aber Streik klingt doch so ähnlich wie streicheln und streicheln tut doch nicht weh, Hans.
Nein. Streik.
Hans, du bist Linguist, nicht wahr?
Ja.
Ja.
Und du bist doch auch anglophil.
Ich benutze auch Sprache, ja.
Mhm, siehst du wohl.
Und Strike ist Schlag.
Strike, exakt, daher kommt's.
Ah, okay.
Schläge tun weh. Lucky Strike. Ja. Nicht? Es gibt eben nicht nur Lucky Strikes, sondern auch solche. Ja, der Streik, der niemandem wehtut, ist auch, der nicht gespürt wird, ist in aller Regel wenig erfolgreich. Ja,
ja. Und also Herr Weselski ist ein ganz großer Fan des Vorstands der Deutschen Bahn.
Ja.
Was hat er selber mal das Angebot, dass er der Personalvorstand hätte werden können und das hat er nicht angenommen und seine Begründung war, dass er doch nicht der Belegschaft in den Rücken fallen will. Das wäre ja Verrat.
Wäre Verrat und Geld ist nicht alles.
Genau.
Ja,
und er verdient immerhin als Gewerkschafter schon genug,
hat er gesagt. Ja, übrigens, also sowohl das Gespräch fand ich interessant, als auch die Diskussion, die dazu parallel im Chat stattfand, den man nachlesen kann, wie auch dann anschließend im Forum, weil eben im Bahnwesen gibt es nun mal wirklich zwei große konkurrierende Gewerkschaften und Weselski ist Chef der GDL.
Der Gewerkschaft der Lokführer.
Der Lokführer, die inzwischen sich so ausgeweitet hat und das gesamte sogenannte rollende Personal vertreten will. Das ist aber eben keine Branchengewerkschaft nach dem Modell der DGB, Gewerkschaften, wo wirklich alle, die in einer Branche arbeiten, in diese Gewerkschaft gehören. Und es finden also heftige Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Gewerkschaften statt, ihren Funktionären, ihren Anhängern. Und die GDL wirft der EVG, nee, wie heißt sie? Guck nochmal.
Weiß ich nicht was.
Also ich der Eisenbahner.
Bin ja kein Eisenbahner.
Ja, der Eisenbahner Gewerkschaft vor, dass die sozusagen die Hausgewerkschaft, will heißen Schoßhund des Eigentümers der Deutschen Bahn sei und diese DGB-Eisenbahner-Gewerkschaft wirft umgekehrt der GDL vor, sie würden nur für die Privilegien der Lokführer arbeiten und das andere Personal, die Verwaltung zum Beispiel als Bahnmitarbeiter zweiter Klasse.
Ja gut, also sagen wir es mal so, die Gewerkschaft der Lokführer war ganz ursprünglich nur für die Lokführer.
Ja,
dann hat sie sich mehr und mehr geöffnet, ist allerdings noch nicht offen genug, um das mal so festzuhalten.
Ja, ja. Aber sie sind durchaus kämpferisch und das muss man einfach akzeptieren. Die Frage ist immer, aber nicht kämpferisch ja, und dann ist aber auch die Frage, für wen und was wird gekämpft. So, das sind die beiden Komponenten und da kann sich jeder sein eigenes Urteil erlauben.
Gut.
Jedenfalls interessantes Gespräch.
Ja, auch mal was anderes.
Absolut.
Ja. Dann ging es weiter heute, also eben vorhin, waren zwei Pressekonferenzen. Einmal die aktuelle Corona-Lage. Diesmal waren neben dem Gesundheitsminister Jens Spahn und Lothar Wieler vom RKI, war Anke Richter-Scheer da. Anke Richter-Scheer, also sitzt ja immer eine Medizinerin da mit da oben. Ne? Also eine Menschenmedizinerin.
Das war jetzt böse.
Das war böse. Das war
böse.
Ja. Die ist Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Westfalen-Lippe und Leiterin eines Impfzentrums. Ja, und da saß sie dann in der Funktion, weil jetzt der Plan ist, dass auch die Hausärzte demnächst impfen dürfen. Ja,
wobei demnächst.
Da kommen wir mal zu deinem Fehler, den du beim letzten Mal gemacht hast. Du hast nämlich Impfreaktionen als Nebenwirkung.
Ja, das ist, dafür muss ich mich nachträglich entschuldigen. Impfreaktion ist keine Nebenwirkung, nicht das, was Mediziner unter Nebenwirkung verstehen, sondern Impfreaktion ist die natürliche Reaktion des Körpers auf die Impfung. Und das ist aus Sicht von Medizinern eigentlich auch notwendig, weil dem Körper durch die Impfung ja etwas vorgetäuscht werden soll, wo er sich, so ein bisschen wie Sparring beim Boxen, nicht? Der Sparringspartner, der soll ja auch boxen und ich soll das ja auch merken, weil nur so kann ich trainieren. So, also wenn der Sparringspartner beim Boxen den Chefboxer trifft, dann spürt er das auch schon. Das ist Absicht. Das ist die Impfreaktion, die zeigt, dass die Impfung eigentlich wirkt. Und die Nebenwirkung wäre etwas, was in ganz anderer Stelle eine andere Wirkung als die der beabsichtigten Schutz.
Ich meinte auch Nebenwirkungen. Ja. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, ich warte jetzt erstmal ab, wie das mit den Nebenwirkungen ist. Und wenn dann in 15 Jahren herauskam, dass es damals keinem geschadet hat, dann lasse ich mich dann auch spritzen in 15 Jahren.
Jo.
Danke dafür.
Übrigens, die Frau war richtig gut, weil das ist ja nicht immer.
Also zurück zur PK heute?
Zurück zur PK heute, ja. Genau. Nee, die Frau war
Frau
richtig.
Anke Richter-Scheer.
Frau Anke Richter-Scheer. War insofern gut, weil sie die Gelegenheit genutzt hat. Sie saß dann nun neben dem Minister und neben dem RKI-Chef. Sie ist dann nicht einfach nur, oh danke, dass ich hier sitzen darf und ich bin auch ihrer Meinung, sondern sie hat denen richtig ein Stück weit die Leviten gelesen und hat gesagt, ja, das wäre dann auch ganz schön, wenn man bestimmte bürokratische Vorschriften abbauen würde. Gesagt, also heute brauchen wir zur Durchführung dieser Corona-Impfung brauchen wir 6 Unterschriften oder 7 Unterschriften jeweils, die der Arzt dann immer bestätigen muss. 6-mal hat sie gesagt, also alleine, wenn ich bei jeder zu impfenden Person.
Also die hat die einfach zu viel Bürokratie angesprochen, glaube ich, ein grundlegendes Problem beim deutschen Handling der Pandemie.
Ja, ja.
Also
und da allein deswegen, ich hoffe, die Kamera war da mindestens zeitweilig dann auch mal auf den Gesichtern von Spahn und Wähler.
Nee, ich habe ja nur eine.
Schade, weil, gut, dann sage
ich das jetzt. Also ich habe nicht nur eine, aber in der PK habe ich nur eine mit. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen unfair, da jetzt noch drei Kameras auf die Gesichter der anderen.
Das stimmt, wobei es sich heute gelohnt hätte, weil...
Ja. Aber wir können ja einfach, Hans, was hast du denn gesehen?
Ja, der Gesichtsausdruck von vor allem Spahn, aber ein bisschen auch Wieler, war das, was man so süß-sauer.
Süß-sauer?
Süß-sauer, ja. Sie lächelten, aber erkennbar hat ihnen das, was da gesagt wurde, an Kritik nicht so richtig gefallen. Mhm. Das war erkennbar. Und deswegen war es gut, dass Frau, wie heißt sie?
Richter-Scheer.
Frau Richter-Scheer da gesessen hat. Das war gut.
Genau. Und ansonsten, also wir müssen sie jetzt noch mal testen, ob Hausärzte auch impfen können, ne?
Ja, so ungefähr.
Da gibt es jetzt also, so Pilotprojekte, wo man mal guckt, ob Hausärzte impfen können.
Ja, und es kam dann natürlich auch ein Stück weit zur Sprache, warum, also Wieler und Spahn reden, benutzen ja auch gerne das Bild vom Marathon, in dem wir uns in der Impfung befinden, und es wird auf lange Sicht, wird ja immer alles besser, und dennoch ist es so, in diesem Marathon
also läuft beim Anstrengen, eben nicht, beim Marathon wird auf lange Sicht alles immer anstrengender, würde ich sagen.
Ja, na, vor allem, wenn an diesem Marathon eben nicht nur deutsche Läufer teilnehmen, sondern auch Läufer aus anderen Nationen.
Südafrika.
Und wenn man feststellt, ja, wir geben uns zwar Mühe zu laufen, die Strecke zu bewältigen, die Strecke ist für alle anderen genau gleich lang und trotzdem sind die anderen schneller. Und das wird mit zunehmender Dauer des Marathons, wird diese Distanz zwischen den deutschen Läufern und den Konkurrenten immer größer. Das ist auch kein schönes Gefühl. Mhm. Entschuldigung.
Also es gab dann auch ganz viele Fragen zu verschiedenen Impfstoffen etc. Bestellungen, so die üblichen Klagen, Berechtigten. Wir haben uns interessiert für die Maskenaffäre. Mhm. Da mussten ja jetzt welche von der CDU ihr Mandat zurückgeben.
Ja. Oh. Ja. Oh. Weil sie sich als korrupt rausgestellt haben. Man kann das gar nicht anders nennen.
Ja.
Die haben nicht nur vermittelt in einer jetzt Situation. Jetzt ist die
CDU ganz aufgeregt.
Ja, ja, ja.
Korruption, Korruption.
Ja, ja.
Müssen wir alle nochmal schnell einen Plan machen gegen Korruption.
Ja, ja.
Nicht? Können wir mal gucken, welche Antikorruptionsvorschläge so in der Vergangenheit im Bundestag als Gesetzesvorschläge eingereicht wurden.
Absolut.
Wie die CDU da dann immer abgestimmt hat.
Stichwort Lobbyregister, interessant für politisch interessierte Zeitgenossen.
Ein Lobbyregister hätte das wahrscheinlich nicht verhindert, was gerade passiert ist, aber,
ja, das
aber
ist trotzdem ist es halt eine, ja, ja.
Ne, es, trotzdem ein...
Ja, also sagen wir so, alles was mit Transparenzvorschriften für Abgeordneten Tätigkeiten, Nebeneinkünften zu tun hat. Da gab es ja durchaus auch von, vor allem von Seiten der Opposition, jede Menge Vorschläge, wie man das transparenter gestalten kann, was natürlich auch Korruptionsphänomene oder Möglichkeiten ein Stück weit wenigstens eingeschränkt hätte. Da war die CDU in der Vergangenheit nicht so besonders eifrig, das zu befolgen. Jetzt sind sie es ganz, ganz eifrig.
Ja.
Ganz eifrig.
Ja. Ja. Wenn wir, dann können sie ja gleich noch was gegen nachgelagerte Korruption machen, also gegen Wechsel aus dem Regierungsamt direkt in den Vorstand der Bahn oder so.
Ja. Ne? Könnte man.
Das nennen, ne?
Könnte man.
Gut, also die Frage an
das
Herrn
muss
Spahn
muss ja nicht
war,
jeder Kanzleramtschef dann nach kurzer Zeit.
Herr Spahn, da Sie und Ihr Ministerium ja die Beschaffungsliste haben, wie korrupt ist Ihre CDU-Fraktion, war die Frage. Hat er die beantwortet, die Frage?
Nee.
Nee, er hat nur nochmal erklärt, warum
ja.
das alles ganz normal war. Also nicht die, dass die dafür Geld eingesteckt haben, aber ne?
Naja, er hat nochmal darauf hingewiesen, hat gesagt, liebe Leute, nur vergesst mal nicht, wie war die Situation vor einem Jahr. Mhm. Da hatten wir zu wenig Masken und so Gedöns und alle Welt und ihr Journalisten habt geschrien, Masken, Masken, Masken und wir müssen das doch schneller hinkriegen. Mhm. So, und dann wird viel getan, um es schneller hinzukriegen. Mhm. Und jetzt sagt ihr korrupt, korrupt und warum hängen die sich da rein? Ein Stück dieser Kritik, sag ich mal, ist auch berechtigt, weil wirklich, wir waren ja selber auch dran beteiligt, also wir Journalisten sind manchmal auch relativ schnell, Forderungen aufzustellen und ihr müsst doch jetzt, ihr müsst doch jetzt. Und ein Jahr später, wenn man feststellt, da ist aber ein Kind in den Brunnen gefallen, soll man sich schon auch daran erinnern, hat man einen eigenen Anteil daran gehabt. Das soll nichts entschuldigen, soll keine Korruption entschuldigen. Aber wie es dazu kam, dass sich Korruptionsmöglichkeiten und Offerten auftaten, das soll man auch nicht ignorieren und nicht verdrängen.
Ja.
Finde ich.
Die Wahrheit ist ja irgendwo in der Mitte immer.
Nicht immer in der Mitte, nee, aber die Wahrheit hat mehr als eine Facette, so rum.
Ja. Gut, weil man in der CDU jetzt so erpicht ist, so offensichtliche Korruption zu unterbinden, damit es dann bei der nächsten Wahl nicht allzu böse ausgeht, stehen auch gerade ein paar CDUler wegen ihrer Kontakte und Einflussnahmen für Aserbaidschan in der Kritik.
Ja.
Also Aserbaidschan hat ziemlich viel Kohle und Gas.
Erdöl vor allem.
Was? Baku. Entschuldigung, habe ich Kohle gesagt? Öl gesagt. Und Gas?
Ja.
Und der ein oder andere CDUler hat über seine Firmen sehr gute Kontakte zu Aserbaidschan und ist komischerweise, wenn es dann immer um Energiewende geht, auch immer ganz, ganz konservativ.
Ja.
Ob das was miteinander zu tun hat, man weiß es nicht. Und ob solche Leute als Staatssekretäre für Energie im Wirtschaftsministerium tätig sein sollten, ist nochmal die nächste Frage. Aber da hat heute Frau Bahreis gesagt, Frau Baron, die Sprecherin vom Wirtschaftsministerium, hat Herrn Bahreis, den Staatssekretär, verteidigt.
Ja, ja, wobei ich auch da sagen würde, das ist schon noch ein Unterschied zu den wiederum Unionsabgeordneten,
von denen
der eine sozusagen, wo die Verhältnisse relativ offen waren, der hat sich sehr stark für aserbaidschanische Wirtschaft stark gemacht. Und dann in einer Zeitschrift, die er waren Anzeigen der aserbaidschanischen Wirtschaft geschaltet worden. Und ansonsten auch lobende Artikel. Also da ist die Interessenkollision und Verflechtung dann schon mal sehr deutlich. Und im Falle von Herrn Bahreis, da gibt es sozusagen Vorwürfe aus einem Unternehmen, das hatte jetzt nichts mit Masken zu tun, sondern da ging es um Beatmungsgeräte. Da kamen Informationen aus einem Unternehmen, wo anonyme Quellen zitiert worden waren. Er habe darauf gedrungen in Telefonaten mit der Firmenleitung, dass Aserbaidschan vorrangig beliefert werden solle mit Beatmungsgeräten, was natürlich in der Pandemie sozusagen,
ja, und wenn die Antwort Dinge auch von, gebraucht die werden. Antwort von die Verteidigung von der Sprecherin vom Wirtschaftsministerium war, dass er da ja gar keinen Druck gemacht hat.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, der reine Anruf eines Staatssekretärs aus dem Wirtschaftsministerium bei der Firma ist da dann schon.
Ja, da kommt es echt drauf an.
Also muss man den dann noch formulieren, den Druck, oder reicht es nicht eigentlich, dass da überhaupt
schon jemand anruft?
Also dass ein Regierungsvertreter sich dann da einmischt für?
Ja, da ist jetzt die Frage, wer hat wen angerufen und warum wurde angerufen?
Ja, gut, okay.
Und was wurde da besprochen? Also
sagen wir mal, Herr Bahreis hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen. Ja. Dann ist aber trotzdem offensichtlich, dass er sich sehr gerne für die Interessen von Aserbaidschan einsetzt. Und wenn Aserbaidschan auf einer Menge Öl und Gas sitzt und daran interessiert ist, das auch noch mittel- bis langfristig zu exportieren, dass so jemand nicht für Energiewende im Wirtschaftsministerium zuständig sein sollte. Ne?
Man muss dann eben auch wissen, dass
das. Das erklärt sich dann wahrscheinlich auch, warum Windkraft da eher abgewürgt als.
Ja, also was Energiewende angeht, war Herr Bahreis, bevor er Staatssekretär wurde im Wirtschaftsministerium, er war nicht der größte Verfechter der Energiewende.
Tja, wenn man da, bin ja nicht so gut in Mathe, aber 1 und 1 zusammenzählen. Hier gibt es die Frage, wieso vergessen denn konservative Wähler immer so, warum sind konservative Wählerinnen so gut darin zu vergessen? Die Frage, also nicht direkt die Frage, aber das war auch ein Thema mit Weselski, dem Gewerkschafter. Der ist nämlich CDU-Mitglied. Ja? Und da war dann auch die Frage im Interview, wie kannst du denn CDU-Mitglied sein, die Bahn privatisiert haben? Und also auf der einen Seite kritisierst du den ganzen Zustand bei der Bahn, verantwortlich dafür CDU größtenteils. Ja?
Ja.
Und jetzt bist du noch CDU-Mitglied, wie kannst du das denn vereinbaren? Und weißt du noch, was seine Antwort war?
Ja, ja, seine Antwort war, und das macht ihn, finde ich, in gewisser Weise auch.
Ja, ja, das ist jetzt überhaupt null Kritik an Weselski, sondern die Antwort also, auf die Frage, warum konservative Wähler, obwohl eigentlich, da passiert das, alles finden sie scheiße und am Ende machen sie ihr Kreuz trotzdem wieder bei der CDU.
Ja,
hat das ganz gut erklärt.
Ja, er hat das gesagt, ich bin ein Mensch, der eigentlich ein konservatives Weltbild hat.
Ja. Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Ja, er ist ein Konservativer. Die Lebensvorstellung, und das geht so bis in sehr stark auch im Privatbereich rein.
Ja.
Rolle von Familie, bestimmte Werte und so weiter. Da bin ich konservativ.
Genau.
Und diese konservative Kultur, fand ich, so sagte Weselski, das führt mich eigentlich eher, hat mich hingeführt zu einer Partei wie der CDU. Mhm. Also er hat es jetzt sozusagen nicht von der Programmatik als Programmatik abgeleitet, sondern gesagt, von der Kultur, von der Lebensweise, von den Werten her, sehe ich mich eigentlich eher als ein Konservativer.
Ja.
Und das Verrückte ist ja, dass er als Gewerkschafter hat er Bodo Ramelow, also den linken thüringischen Ministerpräsidenten, er war damals, glaube ich, noch nicht Minister, oder doch?
Nee.
Den hat er als Vermittler zur Streikschlichtung geholt. Und er ist mit anderen relativ prominenten Politikern der linken Opposition, ist Weselski persönlich eng befreundet.
Ja.
So, ne? Sagt, ja, aber ich glaube, wenn der sich heute nochmal entscheiden müsste, frisch gehe ich jetzt in irgendeine Partei
rein, hat er gesagt.
Ob er da jetzt nochmal direkt als erstes den Fuß in die Tür der CDU setzen würde, vielleicht eher nicht. Aber so sind Menschen. Also man ist eben nicht nur irgendwie so ein Gehirnautomat, der sagt, jetzt ratter ich mal die Punkte des Parteiprogramms an, sondern da ist so eine Person eine gemischte Interessenlage. Und das gilt vielleicht eben nicht nur für den Gewerkschaftsvorsitzenden.
Nee, definitiv nicht.
Sondern auch für Wähler.
Ja. Also warum wählen denn Leute, wo es hinten und vorne fehlt ökonomisch, da trotzdem noch die Unternehmerpartei CDU? Das lässt sich doch dann genau diese Interessen, die sie ökonomisch haben, mit Füßen treten. Das lässt sich nur darüber erklären, dass sie nicht so gerne sehen, wenn sie Schwule im Eiskaffee küssen neben ihrem Tisch.
Das ist das eine. Und zum Zweiten gibt es ja die Pferdeapfeltheorie. Die Pferdeapfeltheorie ist, wenn du die vielen kleinen armen Spatzen hast und das große, dicke Pferd und du hast eine Tüte mit Hafer. Fütterst du jetzt mit den Haferkörnern die Spatzen?
Trickle-Down-Economics.
Genau.
Okay.
Oder fütterst du das Pferd, weil es ja das große, mächtige Pferd ist. Und dann kommen hinten bei den Pferdeäppeln, sind ja auch immer noch Haferkörner drin. Und das reicht dann auch für die Spatzen.
Ja, und Trickle-Down-Economics ist dann, wenn man den Tisch, also wenn jetzt, eigentlich ein Tisch ist ein blödes Beispiel. Nee, Trickle-Down-Economics ist, den Tisch oben quasi so voll zu decken, dass einfach dauernd irgendwas runterfällt vom Tisch. Und dann können auch
die
nicht am Tisch sitzen, können dann von unten werden dann satt.
Ja.
Das ist Trickle-Down-Economics.
Ja. Das war jetzt unsere Vorlesung Volkswirtschaft Abteilung 1 von Herrn Professor
Theiler. 0.2. Gut, dann war heute auch noch eine Regierungspressekonferenz.
Ja.
Die heißt Taskforce, weil es jetzt eine Taskforce zur Impfstoffbeschaffung gibt.
Mhm.
Also jetzt wird eine Taskforce zur Impfstoff.
Natürlich. natürlich.
Die Begründung war, um sich wehren zu können gegen die Taskforce der EU oder sowas. Ne? Das war irgendwie,
ja, habe ich das richtig verstanden? Also kaum ist ein Jahr vergangen, richten wir hier eine schnelle Eingreiftruppe ein. Das hat was mit deutscher Gründlichkeit zu tun. Wer leitet diese Taskforce doch noch?
Christoph Krupp.
Genau.
Der Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
Ja.
Vielleicht ein guter Manager oder sowas. Ne?
Ja, vermutlich. Kann das mal hoffen.
Weiß ich nicht.
Ja.
Also Fragen von uns war, werden Sie dann in der Taskforce auch darüber reden, ob Sie die Patente der europäischen oder zumindest der deutschen Impfstoffe global freigeben?
Ja.
Weil die Pandemie wird ja nur global besiegt, sagen Sie ja immer. Ne?
Das ist richtig.
Ja.
Ja.
Wird allerdings kein Thema in der Taskforce sein.
Nee.
Weil Sie können ja sich alle jetzt schon glücklich schätzen,
dass wir
überhaupt exportieren. War so die Antwort.
Ja, 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 da wird man zum Zyniker. Allerdings zum noch größeren Zyniker kann man werden bei der Gelegenheit, wenn man sich anguckt, was Joe Biden in den USA macht. Der setzt.
Der holt jetzt eine Miezekatze ins Weiße Haus. Also weshalb kann man dann hier.
Ja. Der setzt auf der Ebene America First, was die Versorgung mit Impfstoff angeht, setzt er sozusagen bruchlos den Ansatz seines Amtsvorgängers Donald Trump fort.
Trump.
Biden sagt nämlich auch, Impfstoff, wir exportieren gern, wenn wir irgendwas überhaben, was hier produziert worden ist. Aber erstmal nimmt er, glaube ich, Lieferverträge, die Pharmaunternehmen mit anderen Ländern abgeschlossen haben, für nicht so wichtig für die Inneramerikanischen.
Ja. Also alle, die sich jetzt erhofft haben, dass die Welt besser wird, wenn Joe Biden US-Präsident wird,
ja.
Die ist ja schon nicht besser geworden, als Obama Präsident war. Ne? Also,
ja. Da gab es ja, als die Kandidat, als die noch offen war, ob jetzt Trump oder Biden gewählt würde, gab es ja auch Menschen, die sagten, man könne Biden nicht so richtig trauen.
Ja, der hat ja diese alten Falken, wie man die nennt in den USA, die hat er ja jetzt ja alle also wieder ins Kabinett geholt.
Ja, hat er eingehegt in seinen Käfig.
Genauso weiter wie vorher.
Ja.
Ja, genau.
Ja, ja.
Gut, dann gab es, wie gesagt, heute Frage zur Aserbaidschan-Affäre, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Und was denn das Finanzministerium davon hält, dass die CDU-Fraktion sich jetzt das Share-Deal-Steuer-Schlupfloch-Schließvorhaben des Bundesfinanzministers dann doch nicht so absolut unterstützt, wie
würdest du bitte mal erklären, worum es sich dabei handelt?
Nee, da müsse ich jetzt nochmal. Nee, kann ich jetzt spontan nicht.
Ich glaube, es handelt sich darum, dass man irgendwie Steuer sparen kann.
Die Frage hat ja Thilo gestellt.
Wenn man, ja, die Frage hat Thilo. Ich dachte,
ich war ja mit Film beschäftigt.
Ja, weil du ja der Finanzdelfin bist. Mhm. Also es ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein Steuersparmodell, wo man sagen kann, wenn ich von einer bestimmten Grundstücksfläche nicht 100% kaufe, sondern nur irgendwas um die 94% oder so, da muss ich da auf einmal keine Steuern mehr für bezahlen. Also es ist ein Steuersparmodell, was für, dass man mit Grundbesitz realisieren kann. Und das soll jetzt, glaube ich, nur noch Landschaftsflächen gemacht werden.
Nee, die CDU will es maximal
gut. Ja. Da sind wir.
Das ist ja hier auch kein Erklärformat. Ne? Das ist ja nur.
Ja. Doch, wir erklären.
Das ist ja eigentlich behind the scenes bei.
Wir erklären unsere Unwissenheit zu diesem Punkt.
Ja.
Insofern ist das ein Erklärformat.
Genau. Ja. Wir recherchieren dann auch gerne über die Themen, über die wir vorher referiert haben.
Weiß der Chat dazu nichts? Die sind doch immer so viel klüger.
Ach.
Du hast ihn doch offen.
Was ja, da drüben.
Ach so.
Ja, da ist ja die Fernbedienung für hier. Mit dem Bildschirm da.
Ja.
Nö.
Na gut. Also wir nehmen sachdienliche Hinweise dann auch in Schriftform gerne entgegen.
Ja, ich bin jetzt einfach mental zu blockiert, weil wir ja live sind. Kann ich nicht. Wenn wir jetzt nicht live wären, hätte ich in 3 Minuten die Antwort. Aber so geht das nicht.
Du wolltest das, es war dein Wunsch.
Ja. Was war noch Thema heute? Es gab noch die Frage, ob, wenn jetzt die CDU-Fraktion so Selbstverpflichtungen gegen Korruption macht, plant denn das die Regierung, die ja zum großen Teil aus CDU-Mitgliedern besteht, das denn auch für Regierungsmitglieder? Und da meinte Herr Seibert unterhaltsamerweise, dass man das ja nicht braucht, weil den Regierungsmitgliedern ja die Regeln bekannt sind. Mhm. Ja. Da braucht er übrigens Vorratsdatenspeicherung auch nicht machen, eine Regierung. Und uns sind die Regeln bekannt, ja. Also braucht er jetzt nicht nur, weil es da drei schwarze Schafe gibt, jetzt die komplette Bevölkerung überwachen. Ja? Nur mal so, Steffen. Ne? Was hat er gesagt? Weil die Mitglieder der Regierung wissen, an welche Regeln sie sich zu halten haben und es gibt da keinen Grundverdacht, der ausgeräumt werden muss.
Ja. Das ist ja eben die Regierung.
Ja, aber eine Vorratsdatenspeicherung, die sie ja ständig wollen, ja, irgendwie immer wieder, egal wie oft das Verfassungsgericht Nein sagt, wieder versuchen einzuführen oder Klarnamenpflicht oder sowas, was ja im Endeffekt aufs Gleiche rausläuft. Das ist doch dann eigentlich auch... Das
gilt ja nicht nur für die Regierung. Die Regierung weiß Bescheid, an welche Regeln man sich halten
muss. Wie auf der falschen Schule war.
Ja.
Gut, so viel dazu. Aha. Sonst noch was gewesen die Woche, Hans, was dich interessiert hat?
Viel, aber nichts, was hierher gehört.
Das jetzt aber, jetzt wollen die Leute aber wissen, worum es geht.
Das ist privat.
Okay.
Das ist privat. Weil manche wollen ja gerne wissen, was kritzelt Jessen eigentlich da so hin. Das ist nichts von Bedeutung. Das ist
Beschäftigungstherapie.
Ja, das ist.
Aber du kannst ja jetzt mit einem Tagebucheintrag das Tagebuch ausklingen lassen.
Das mache ich. Ich
gehe jetzt nach hinten und
beende
den Stream und währenddessen.
Tagebuch.
Ja.
Ich hatte gedacht, die heutige Ausgabe würde kürzer, weil wir ja nur 2 statt 3 Rec-PKs diese Woche hatten. Werch ein Irrtum. Tyler war in Redelaune und dann ist der Schlawiner, ja, überhaupt nicht zu bremsen. Das macht ihn so sympathisch. So, liebes Tagebuch, das war's für heute. Bis nächste Woche.